Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis,
Mio
und Jens.
Donglong, Dongelong, springt ihr kleinen Leute. Hobbits, Ponys, kommt heran, ja die ganze Meute. Jetzt beginnt der große Spaß, lasst uns alle singen.
Und damit herzlich willkommen zum Roten Buch, ein Podcast über Hobbits. Und wir besprechen den Herr der Ringe. Ich bin Mio.
Ich bin Jens.
Und ich bin Luis.
Und wir sind inzwischen bei der 32. Folge angekommen.
Was, wisst ihr, was das heißt?
Ja.
Ja?
Ja, okay.
Du auch?
Ja, haben wir ja vorher besprochen.
Sollen wir es den Zuhörenden verraten?
Nee, eigentlich nicht.
Mio, ich frag dich lieber. Sollen wir es den Zuhörenden verraten?
Nee, lass das doch mal eine Überraschung bis zur nächsten Folge sein.
Ich will's verraten.
Dann verrat's doch.
Also, ich will nur sagen, dass wir damit mit der nächsten Folge, wenn wir diese auch noch schaffen aufzunehmen, volljährig werden nach Hobbit-Maßstäben.
Das heißt 33.
Genau. 33 Folgen.
Oha.
Ja.
Schon große Jungs.
Genau. Noch? Volljährigkeit hatten wir in der letzten Folge auch schon als Thema.
Ja.
Ist dir das in Bezug auf Pippin aufgefallen? Dieser Podcast ist älter als Pippin.
Oh. Bist älter als Pippin. Stark.
Ja.
Okay, also damit werden wir uns in der nächsten Folge vielleicht nochmal ein bisschen beschäftigen, dass wir volljährig sind. Freuen wir uns auf jeden Fall.
Eine große Party.
Ja, ist für euch beide, also ich kenne das Gefühl ja, volljährig zu werden, ihr beiden noch nicht. Mal gucken, ob sich das für euch so anfühlt.
Ja, wir haben eine große Party geplant.
Ja, das wusste ich jetzt wiederum nicht.
Grüße aus dem Pott. Unsere Grüße richten sich heute an Antenne Wetterspitze, weil wir wurden mehrfach erwähnt in deren Folgen. Dafür ein großes Dankeschön. Und in Bezug auf ihre Dezember-Folge, wo wir auch einen Einspieler schicken durften, oder ihr
an
beide?
An dem du nicht teilgenommen hast, das haben wir nicht erwähnt. Du hattest nämlich keine Zeit für so coole Sachen.
Zeit.
Du musstest zocken.
Ja, ich musste zocken.
Das haben Mio und ich aber nicht erwähnt in der Folge, weil wir wollten die ganze Aufmerksamkeit nur für uns.
Ja, egoistisch.
Nein,
alles gut. Ich habe
vergessen, das im Eifer des Gefechtes zu erwähnen, weil wir es ganz schnell aufgenommen haben, ne? Zwischen
Tür und Angel.
Genau, zwischen Bratkartoffeln und Spiegelei oder so. Jedenfalls haben wir parallel gekocht.
Aber Antenne Wetterspitze hat ja auch eine kleine Ankündigung in der Folge gemacht oder haben sich was überlegt, nämlich, dass sie dieses Jahr ein Turnier machen wollen mit Schlacht um Mittelerde 2, wo Schlacht um Mittelerde 2 gespielt wird. Wir nehmen eure Einladung an, wir machen euch fertig, obwohl wir bis jetzt keine Minute mehr gespielt haben, seit den Tolkien-Tagen, irgendwie 30 insgesamt.
Genau, Luis hat erklärt, er geht deep, er guckt sich alle YouTube-Tutorials an, die es gibt, und dann wird er der Mastermind von uns sein und dann habt ihr keine Chance.
Das müssen wir
vielleicht
zu dritt machen.
Gehst du auch deep?
Ja.
Ja.
Mio geht so richtig deep.
Okay, also seid gewarnt, wir sind dabei.
Ja. Genau, viele Grüße, wir sind dabei.
Ja.
Viele Grüße, genau. Und möge das Jahr 2024 besser werden, als das Jahr, das 2023 aufgehört hat. Ihr hattet in eurer letzten Folge ja doch einigen Frust, was die ganzen Dinge angeht, die so rund um Tolkien und das Tolkien-Universum, was so rausgekommen ist im letzten Jahr. Ja, hoffen wir auf 24, dass es besser wird. Wir sind da optimistisch.
Ja.
Total optimistisch.
Mhm. Optimistisch bin ich.
Zumal wir halt dieses Ding da gewinnen, was ihr da ausmachen wollt.
Wir wollen aber auch einen großen Pokal haben.
Also, genau. Viele Grüße nochmal. Alles Gute für euch.
Kapitelzusammenfassung.
Ja, wo waren wir beim letzten Mal?
Wir waren in Kriegloch. Großteils. Erstmal haben sie da gebadet, eine ganze Überschwemmung gab's. Dann haben sie...
Im Badezimmer,
ja,
ne?
Ja, im Badezimmer. Sie haben dann gegessen und am Ende wollte Frodo, dass sie nicht mitkommen in den alten Wald.
dass sie in den alten Wald gehen würden, war da ja noch gar nicht klar. Ja. Er wollte überhaupt nicht, dass sie mitgehen.
Ja, stimmt. Er wollte nicht, dass sie mitgehen. Und dann...
Beziehungsweise, das bezieht sich ja eigentlich nur auf Merry und Pippi, ne? Weil mit Sam hatte er ja schon nach dem Treffen mit den Elben gesprochen.
Stimmt. Und dann klärt sich so eine Verschwörung zugunsten von Frodo auf, dass sie einfach nur helfen wollen und schon wissen vom Ring und so und einfach mitmachen wollen und jetzt nicht im Kriegloch da bleiben. Auf jeden Fall, Dick Bolger will da bleiben. Und er will auf jeden Fall nicht in den alten Wald, als das Fest steht.
Und damit sind die Rollen eigentlich ziemlich ideal verteilt. Dick Bolger bleibt in Kriegloch und soll einige Tage so tun, als sei er Frodo. Mhm. Und das auch unter der Gefahr, auf die schwarzen Reiter zu treffen.
Von der er sich noch nicht so bewusst ist.
Ja, was ihm halt weniger gefährlich vorkommt, als in den alten Wald hineinzugehen. Und Frodo... Sam und Merry und Pippin sind natürlich auch eher umgekehrt froh, dass sie den schwarzen Reitern möglicherweise damit erst einmal nicht mehr begegnen. Und ja, Merry ist ziemlicher Anführer in der Situation. Er hat alles geplant und vorbereitet, sodass sie sehr schnell am nächsten Morgen aufbrechen können.
Und da befinden wir uns jetzt. Papa hat aber noch was Kleines rausgesucht für uns.
Genau, ich wollte... auch noch mal einen kleinen Blick auf die Entstehungsgeschichte vom Herrn der Ringe werfen, weil ich persönlich finde das immer interessant, auch mal so zu gucken, wie entstehen solche, gerade solche großen erzählerischen Werke. Also der Herr der Ringe ist ja zum besten oder zu einem der besten Romane des 20. Jahrhunderts gewählt worden und wie wir wissen, beschäftigt er ja viele Menschen, unter anderem auch uns. Und insofern finde ich es da tatsächlich interessant zu gucken, unter welchen Bedingungen ist er eigentlich entstanden? Wie hat Tolkien den eigentlich geschrieben? Zumal wir ja das eine oder andere auch aus seinen Briefen und eben aus anderen Forschungswerken eben wissen. Und ich dachte, ich zitiere mal zwei kleine Passagen aus den Briefen von Tolkien, und zwar schon aus dem Jahre 1938. Der Herr der Ringe ist ja in den 50er Jahren erschienen. Im Jahr 1938 schreibt er am 17. Februar in einem Brief an Mr. Furth von Allen & Unwin, also dem Verleger, die Hobbit-Fortsetzung ist immer noch da, wo sie war. Und ich habe nur sehr vage Vorstellungen, wie es weitergehen könnte. Ich fürchte, ich habe alle meine Lieblingsmotive und Charaktere ohne jeden Gedanken an eine Fortsetzung schon an einen ersten Hobbit verschwendet. Zu dem Zeitpunkt wissen wir, dass er im Grunde den Teil bis Kriegloch im ersten Entwurf fertiggestellt hat, also da, wo wir jetzt in der Geschichte auch angekommen sind. Mhm. Und jetzt hat er nicht so wirklich eine Idee, wie geht's weiter. Und tatsächlich erst einige Monate, ein knappes halbes Jahr später, am 31. August, schreibt er dann, Zitat, in den letzten 2-3 Tagen, nach Genuss der Untätigkeit, der frischen Luft und der verordneten Pflichtversäumnis, habe ich mich wieder an die Fortsetzung zum Hobbit gemacht. Der Herr der Ringe. Er kommt nun gut voran und gerät mir ziemlich aus der Hand. Er ist etwa bis Kapitel 7 angelangt und geht ganz unvorhergesehenen Zielen entgegen. Ich muss sagen, ich glaube, er ist stellenweise und in mancher Hinsicht um einiges besser als der Vorgänger. Aber das soll nichts heißen. Also ein halbes Jahr ist er so ein bisschen ratlos vielleicht auch und hat auch, so wie sie aus den weiteren Briefen hervorgeht, eben gar nicht so viel Zeit, sich mit der Fortsetzung zum Hobbit, also dem Herrn der Ringe, zu beschäftigen. Und dann auf einmal scheint wieder so eine Art von Schaffenskraft zu kommen, Kreativität zu kommen. Und es gleitet ihm, das auch kommt in den weiteren Briefen, auch im weiteren Schaffensprozess des Herrn der Ringe auch immer wieder vor, es entgleitet ihm gewissermaßen. Also die Geschichte treibt fort und sie gelangt an Punkte, von denen er nicht vorhergesehen hat, dass sie dorthin kommt. Und das ist genau der Punkt, Kapitel 7, wobei die ersten Kapitel noch nicht identisch sind, also von den Kapitelgrenzen her zu denen, die wir jetzt heute im Buch haben. Aber hier sieht man eben, dass er ungefähr dann jetzt den alten Wald, Tom Bombadil und was jetzt eben kommt, dann fertiggestellt hat oder vorentworfen hat. Also ganz spannend finde ich, dass er dieses halbe Jahr gebraucht hat und nach Kriegloch erstmal ein bisschen ratlos war. Wie geht's denn jetzt wohl weiter?
Und das erfahren wir jetzt.
Genau. Jetzt.
Wir befinden uns im 6. Kapitel, welches heißt Der alte Wald.
Also Frodo wacht aus seinem Traum auf und alle sind schon aufgewacht, außer Frodo. Und er wird, glaube ich, aufgeweckt von Marys Pochen an die Tür, oder?
Genau. Und weißt du noch, wie spät es ist?
5 Uhr?
4:30.
Mhm. Also wirklich noch früh.
Ja.
Aber es gibt Frühstück und gegen 6 Uhr machen sie sich dann tatsächlich auf den Weg.
Und Friediger Bolger muss ein Stück mitkommen. Mhm. Und dann reiten sie erstmal im Nebel eine Stunde zum Haag. Und den erreichen sie jetzt. Und Friedigers Frage ist dann halt, wie kommen sie da jetzt rüber? Der Haag ist, wie wir wissen, groß und ist wirklich eine stabile Grenze vom Auenland zum Nicht-Auenland. Aber
zum alten Wald, ne? Ganz konkret.
Genau, zum alten Wald, was aber auch nicht mehr Auenland ist. Und? Aber Merry weiß natürlich, wie er da wegkommt. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, wieso gibt es einen Tunnel durch? Weil es führt ein Tunnel unter dem Haag in Richtung alter Wald.
Ja, weil die Hobbits immer mal wieder auch den alten Wald tatsächlich besucht haben.
Wahrscheinlich haben es irgendwelche Brandybox oder so gegraben oder so.
Aber wieso unbewacht? So wie wir jetzt die Bockländer kennengelernt haben, würde ich meinen, sind sie kein Volk, was sich gern mit Fremden anfreundet.
Ja, aber der ist doch verschlossen, da ist ja ein Tor.
Jetzt,
also der ist ja nicht offen, dieser Tunnel. Da gibt es ein Tor, was verschlossen ist, was Merry auch aufschließt.
Ach, ein Tor. Ich dachte, das wäre so ein Gang, dann geht man nach unten und dann halt der ein Ausgang vom Tunnel nach oben zum alten Wald wäre dann so eine Gitterfalltür und dann wäre da so ein Riegel, habe ich mir so vorgestellt.
Falltür nicht, Gittertür glaube ich schon. Ich zitiere mal. Im Tunnel war es dunkel und feucht. An seinem Ende war er durch ein Tor aus dicken Eisenstangen versperrt. Merry stieg ab und schloss das Tor auf. Und als sie alle hindurch waren, stieß er es wieder zu. Es fiel klirrend zu und das Schloss schnappte ein. Das Geräusch war unheimlich.
Stimmt, ja.
Gibt es dazu einen Schlüssel?
Ich vermute, dass Merry einen Schlüssel hat.
Aber dann müsste hier jeder Brandybock einen dieser Schlüssel haben.
Gute Frage. Vielleicht ist Merry aber einfach auch nur so gut vorbereitet, dass er sich vom Herrn von Brandygut den Schlüssel besorgt hat.
Ja, aber er war auch schon mehrere Male da drin und so.
Ja. Also wird nicht aufgelöst, ob sie alle einen Schlüssel haben, alle Bockländer oder alle Brandybox oder so, was ich mir vielleicht am ehesten vorstellen kann. Oder wie er an den Schlüssel kommt.
Ich glaube, es gibt da einfach so einen Riegel.
Nee, es wird explizit von Aufschließen gesprochen. Ich glaube, einfach Schlüssel geborgt, Schlüssel geklaut.
Oder jeder Bockländer hat einfach einen Schlüssel.
Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall gehen sie jetzt durch den Tunnel und Friediger Bolger verabschiedet sich und wünscht sich, dass Frodo doch bitte nicht in den Wald reingeht. Was nicht mehr viel bringt.
Ja, wir haben die Entscheidung schon getroffen. Und dann so, bitte geh nicht in den Wald.
Naja, aber das kennt man doch auch, ne? Dass man den Wunsch einfach nochmal Ausdruck verleiht, auch wenn man schon weiß, dass es jetzt nichts mehr an der Entscheidung ändert. Aber ich wünschte, du würdest das nicht tun. Kennt man doch.
Ja, ich wünschte, du würdest das nicht tun, aber jetzt nicht so, bitte geh, halt dich von diesem Wald fern. Obwohl sie gerade dahin gehen.
Aber er hat ja gesagt, ich wünschte, du würdest nicht in den alten Wald gehen.
Ja.
Frodo ist aber nach wie vor davon überzeugt, dass solange ihm nichts Schlimmeres als der alten Wald droht, dann kann er sich glücklich schätzen. Und umgekehrt gibt er Dick Bolger nochmal eine Nachricht an Gandalf mit, von dem er ja hofft, dass der bald kommt. Und zwar, dass Gandalf eben schleunigst zur Oststraße kommen soll, zur Oststraße kommen soll. Weil er ist davon überzeugt, sie werden bald auf die Oststraße treffen und da wollen sie dann eben auch Gandalf treffen.
Er sagt doch auch irgendwas von, ihr werdet euch wahrscheinlich gleich noch wünschen, dass ihr wieder in Krickloch seid oder so.
Ja, in dem Fall halt, was Friediger Bolger da sagt, bezieht sich halt auch wieder darauf, Ja, ich wünschte, ihr würdet da nicht reingehen.
Haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen. Erinnert sich eigentlich nichts hier. Hm? Die sind in der gleichen, sag mal, in der gleichen Überzeugung wie im letzten Kapitel auch. Und da ändert sich eigentlich nichts.
Aber das meine ich gar nicht. Ich meine, dass der dann keinen Blick vorauswirft. Weil das sagt Frodo ja auch im Laufe des Kapitels.
Aber wo sagt Fredegar Bolger das?
Ich glaube, der sagt das irgendwo.
Also ich kann die Stelle nicht finden, weil aus meiner Sicht sagt er, auf Wiedersehen, Frodo. Ich wünschte, du gingest nicht in den Wald. Ich hoffe nur, ihr braucht keine Rettungsexpedition, ehe der Tag vorüber ist. Viel Glück wünsche ich euch für heute und alle Tage.
Aha, dann war es offenbar im letzten Kapitel.
Das kann sein, ja. Das kann tatsächlich sein. Das habe ich nicht mehr im Kopf, ob er da schon sowas sagt. Nee, auch da sagt er das offensichtlich nicht. Hm. Aber er prophezeit, dass sie sich dort verirren werden. Ach. Und das, ja, passiert ja auch.
Hm. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dieses warte nur, bis du im Wald bist. Dann, dann werdet ihr euch wünschen, ihr werdet hier immer noch. Oder so.
Gehen wir weiter, oder?
Hm? Ja.
Als am Anfang, als sie in den alten Wald gehen, fragt ja Pippin erstmal, ob die Geschichten über ihn wahr sind. Und Merry berichtet ja dann eben, also dass ein Teil der Geschichten, die über den alten Wald erzählt werden, wohl eher nicht wahr sind. Über Unholde und Wölfe und solche Dinge. Das sind eben die Geschichten, die Fredegar Bolger von seinem Kindermädchen erzählt worden wären, die wohl eher nicht wahr sind. Andere Geschichten hingegen hält er für wahr.
Ja, aber Unholde kommen ja nochmal vor.
Ja, kommt drauf an, was man als Unhold bezeichnet, ja, durchaus. Aber Merry bestätigt ja durchaus schon, dass also der alte Wald jetzt auch nicht ganz ohne ist und schreibt ja nochmal, dass der alte Wald bei Nacht sicherlich noch gefährlicher ist als bei Tag. Mhm. Und dann gehen sie aber tatsächlich in den alten Wald. Also jetzt erstmal wird erzählt und jetzt erleben sie den alten Wald im zweiten Teil.
Genau. Ja. Tagsüber vor allem so kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass man mal über eine Wurzel stolpert oder dass ein Ast herabfällt oder dass irgendwo ein Ast so hängt, dass man dagegen läuft. Oder dass eine Rank nach einem schnappt. Und da ist mir aufgefallen, kennt man doch irgendwie auch ein bisschen so. Das hat Tolkien so ein bisschen mit der Realität in Zusammenhang gebracht. Man kennt doch, wenn man Waldspaziergang hat, dass man mal stolpert über eine Wurzel, dass dann eine Wurzel doof ist oder dass dann Ast hängt, dass man sich durchschlagen muss. Da finde ich, das hat Tolkien dann so geschrieben, dass man das auch ein bisschen so mit dem, finde ich, mit dem eigenen Wald vor der Haustür in Verbindung bringen kann.
Ja, gebe ich dir einerseits recht, kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass was hier der alte Wald ist eben überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir in der Regel als Wald kennen. Sondern wir haben ja so sehr aufgeräumte, im Grunde ja künstlich angelegte Wälder. Und das, was so dem alten Wald gleichkommt, stelle ich mir eher noch tatsächlich so als Urwald vor, auch als eben nicht geplant, gepflanzt und so weiter, sondern sehr viel wilder einfach auch. Und das Zweite ist, dass ja sowohl in der Beschreibung als auch in dem, was sie erleben, der Eindruck ist, als würde sich hier was bewegen. Also nicht nur passiv, dass man eben selber unaufmerksam ist, über eine Wurzel stolpert, sondern im Grunde, dass die Bäume einem ein Bein stellen.
Mhm. Ja, genau. Und das wollte ich halt auch so ein bisschen mit dem normalen Wäldern in Verbindung bringen.
Stellen dir hier die Bäume in der Regel eine Wurzel, ein Bein?
Ja, zum Teil.
Wir müssen dringend über deine Art zu gehen reden. Ja, also wie gesagt, ich stelle es mir schon anders vor. Ich stelle es mir sehr viel wilder und sehr viel düsterer vor als die Wälder, die wir hier in der Regel haben.
Das ist mir auch klar so, dass es anders ist. Aber so diese kleinen Eigenschaften hat mich dann doch so ein bisschen dran erinnert.
Ja.
Sie laufen und sie merken, die sind erstmal jetzt nicht so freundlich zu denen oder so.
Wollt ihr denn mal so ein bisschen beschreiben, wie hier der alte Wald eben, ja, wie der alte Wald beschrieben wird?
Halt steckig. Es gibt halt nie wirklich Echos. Und halt, wenn man halt auch sie wütend macht, dann machen sie auch was gegen die. Zum Beispiel, wenn man jetzt dauernd irgendwie sagt, ich würde gerne diese Bäume umhacken, dann fallen ganz viele Äste wahrscheinlich runter. Oder dann sind die sauer auf einen und machen dem das Leben zur Hölle.
Der Wald wehrt sich, oder greift an.
Ja, der Wald wehrt sich.
Was wird noch beschrieben über den alten Wald oder was für Geschichten werden über den erzählt?
Also, dass sich die Bäume wechseln, auch die Position zum Beispiel. Hat der alte Wald auch mal versucht, Bockland anzugreifen oder den Hag zu überrumpeln, zu stürmen. Was sie nicht geschafft haben, weil die Bockländer Feuer gemacht haben und sie damit vertrieben haben. Da gibt es immer noch diese kleine Brandlichtung, wo der Weg uns auch heute hinführen wird noch. Genau. Und wie Mio gesagt hat, sie ändern auch die Wege, die angelegt worden sind. Die verschieben sich immer. Manchmal ist ein Weg da, manchmal aber auch woanders.
Das gehört noch zu dem Teil, den Mary eben am Anfang erzählt, bevor sie wirklich in den Wald hineingehen.
Ja.
Und dann erleben sie ja Ähnliches eigentlich. Den Pfad, den Mary am Anfang ja vermutet hat, den finden sie ja zunächst einmal nicht.
Genau.
Weil und die Bäume auch wirklich ihre Position wechseln, hat Mary ja auch festgestellt.
Das nicht mehr, glaube ich, unbedingt. Vielleicht ändert sich auch der Pfad. Vielleicht bewegt sich der Pfad. Weil am Anfang finden sie ja den Pfad, aber dann hört er ja plötzlich auf. Das heißt, der Pfad muss sich ja eigentlich auch bewegen.
Welches Gefühl haben die Hobbits dann im alten Wald?
Also, sie haben jetzt keine Angst. Sie fühlen sich halt so mulmig oder so.
Doch, also ich würde schon sagen, dass sie zum Teil Angst haben. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und auch als Frodo dann versucht, das so ein bisschen durch Singen, so ein bisschen aufzulockern, tut ihm auch nicht gut, schafft er nicht. Seine Stimme versagt. Oder auch Pippin hat einen Ausbruch, also kann seine Nerven nicht mehr kontrollieren im alten Wald und schreit plötzlich los. Kein schönes Gefühl im Wald. Unangenehm, mulmig, Angst.
Ja, aber dieses Schreien im Hörbuch, das ist irgendwie lustig, obwohl es irgendwie was Ängstliches ist. So lustig, wie das intoniert ist.
Kannst du das beschreiben, wie das intoniert ist?
Halt, es hebt sich halt so ganz ab von der anderen Stimme des Hörbuchs und dann so ganz schrill und klingt halt ganz anders.
Genau, und wie eben dann gesagt, der Pfad, den finden sie auch nicht wieder. Und dann haben sie das Gefühl, die Bäume rücken näher zusammen. Die Bäume kesseln sie so ein bisschen ein. Es wird immer enger, durch die Bäume zu gehen. Es wird stickiger, auch so ein bisschen schwül. Und man sieht halt kaum so das Tageslicht von oben. Man weiß nicht, wie das Wetter draußen ist.
Ist das so tatsächlich?
Ja, die kommen ja auf die Lichtung. Und dann sind sie ganz erstaunt, dass die Sonne scheint und dass alles Nebel weg ist oder viel Nebel weg ist. Das hat man unter den Bäumen nicht gesehen. Die Bäume standen so dicht.
Ja, und dann stimmt Frodo ja ein jetzt nicht so passendes Lied an in einem lebenden Wald.
Welches denn? Was? Wieso unpassend?
Ja, der sagt sowas wie, wir brechen uns durchs Geäst oder so und dann hört es ja auch auf, oder? Weil die Bäume ein Lied nicht zulassen. Irgendein Lied, was die Bäume wütend macht.
Ja, aber also in der Karoo-Übersetzung jedenfalls singt er jetzt nicht was über sich durch das Geäst brechen, sondern eben, ich verstehe es eher so, dass sie weitergehen sollen und dass jeder Wald quasi irgendwann endet und sich lichtet. Denn alle Wälder lichten sich. Damit endet das Lied eben. Und schon das scheinen die Bäume nicht zu mögen. Hm? Ne? Also, dass auch das sich mal beendet. Was vielleicht ein Hinweis darauf sein kann, dass der alte Wald früher einmal zu einem sehr viel größeren Waldgebiet gehört hat.
Ja. Wieso deutet das darauf hin?
Naja, wenn Frodo hier davon singt, dass alle Wälder sich lichten oder alle Wälder einmal enden, und der alte Wald sich daran erinnert, dass seine Enden, also dass seine Grenzen eben einmal viel, viel weiter weg waren, also das Gebiet, sein eigenes Gebiet viel, viel größer war, ist das ja so eine Art von schmerzlicher Erinnerung. Also wenn du dich daran erinnerst, dass dein Gebiet mal viel größer war und jetzt eben sehr viel früher das Ende kommt, ist es eben eine schmerzliche Erinnerung, oder?
Ja. Es wird ja nicht gesagt, dass das Ende mal viel größer weiter weg war.
Nee, das sage ich euch aber.
Ja. Woher weißt du das denn jetzt schon wieder?
Ich weiß es auch, woher.
Dann sag mal.
Von einer gewissen Person namens Fangorn.
Ja, der alte Wald reichte mal bis Fangorn. Genau. Im ersten Zeitalter.
Und ja. Wo ist das? In Rohan.
Und Rohan ist im Auenland, oder was?
Nein.
Dödüm. Weit südlich des am Nebelgebirge, da ist ein ganzes Stück weg. Und wenn du dir das mal auf der Karte anguckst, Moment.
Die ist da vorne.
Das könnt ihr jetzt nicht sehen im Podcast natürlich, aber ihr nehmt eure eigene Mittelerde-Karte zur Hand, die ihr natürlich alle immer
ja.
neben euch liegen habt, wenn ihr uns hört oder wenn ihr den Herrn der Ringe lest, weil die braucht man, finde ich, tatsächlich. Und wir sehen, dass der alte Wald hier oben eben an der Ostgrenze des Auenlandes ist. Und wenn du jetzt nach Osten zum Nebelgebirge gehst und diesem weiter nach Süden folgst, findest du am östlichen Rand im Süden des Nebelgebirges
einen Wald.
Und der trägt den Namen Fangorn. Und das hing mal zusammen. Das heißt, dazwischen, wie genau und wie groß, das sehen wir jetzt nicht, war ein zusammenhängendes Waldgebiet. Und wie könnte dieses Waldgebiet wohl dezimiert worden sein?
Abgehackt.
Unter anderem, ja.
Und verbrannt.
Genau. Oder verbaut zu Schiffen, Häusern und was auch immer.
Wahrscheinlich bestehen ganze Städte von Rohan aus denen.
Die Numenorer haben auch vieles des Holzes abgeholzt. Im zweiten Zeitalter.
So blöd waren die.
Aber.
Das können wir sehr gut auf unsere Menschheit beziehen aktuell. So blöd sind wir. Ja, so blöd sind wir. So blöd. Schauen wir nach Brasilien mit dem Regenwald, schauen wir nach Deutschland, wie viel Fläche hier jedes Jahr versiegelt wird, zum Beispiel. Ja, so blöd sind wir.
Ja. Aber das heißt, Fangorn ist ein Wald und eine Person.
Ja.
Hey, Sherlock Holmes.
Hey.
Ja, sehr gut, sehr gut. Dazu kommen wir natürlich auch noch später, aber das sei schon mal gesagt. Tatsächlich, der alte Wald gehörte mal zu einem sehr viel größeren Waldgebiet. Und es gibt auch noch in Eriador, in dem Gebiet nordwestlich in Mittelerde, gibt es auch noch weitere alte Waldgebiete außerhalb des alten Waldes. Aber wenn wir das vergleichen mit dem, was heute nicht mehr Wald ist, oder auch den alten Wald mit dem Fangorn vergleicht, ist natürlich das, was übrig geblieben ist, doch relativ klein. Und insofern, keine Ahnung, ob das hier der Zweck des Liedes ist, ja, könnte man aber durchaus verstehen, wenn hier Frodo von eben alle Wälder haben Grenzen und irgendwann lichten die sich, dass natürlich der alte Wald sehr daran erinnert wird, dass seine Grenzen einmal sehr viel weiter weg lagen und sein Gebiet sehr viel größer war. Schreibt uns, wenn ich hier gerade Quatsch erzählt habe, da freuen wir uns, also ich freue mich jetzt nicht, aber die beiden freuen sich, wenn ich Quatsch erzählt habe, eigentlich immer.
Ja.
Also dann bitte hilfreiche Kommentare oder ergänzende Hinweise auch gern.
Das wäre super. Vielen Dank.
Ja, aber insofern gibt es auch eine Geschichte. Der alte Wald ist ein sehr, sehr alter Wald in Mittelerde. Aus dem ersten Zeitalter eben schon. Und ja.
Wäre ja auch irgendwie doof, wenn der Wald alter Wald hieße und dann aber nicht alt wäre.
Ja, sondern gerade erst gepflanzt und ganz junge Bäume erst.
Ja, das stimmt.
Ja, und nachdem er dann gesungen hat, wie wir gerade schon gesagt haben, die Bäume reagieren auf das Lied und plötzlich lichtet sich der Weg vor ihnen und es wird ein gerader Weg geradeaus. Und er scheint direkt auf einen Hügel hochzuführen. diesen Weg folgen sie dann auch bis hoch auf den Hügel. Und von dort sieht Mary einen Fluss, die Weidenwinde, welche die anderen aber nicht sehen können. Und es ist anders als erhofft, man sieht nichts. Man sieht auch nicht die Oststraße in der Ferne, die man sich langsam erhofft zu sehen. Also müssen die noch ein ganz schönes Stück laufen bis dahin, wo sie eigentlich hinwollen.
Wo wollen sie denn hin?
Sie wollen in Richtung zur Oststraße. Sie wollen ja gerne auf der Oststraße treffen. Mhm.
Und sie sind aus welcher Richtung gekommen?
Krickloch.
Liegt, ja, von dem, wo sie gerade sind. Weißt du, wo Krickloch liegt?
Nee.
Westlich von ihnen.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Und die Oststraße liegt?
Im Osten.
Nördlich von ihnen.
Hä? Klar. Warte. Sie führt nach Osten, die Oststraße, richtig?
Ja, genau.
So wie die Berliner Straße. Die führt nach Berlin.
Also auch hier nochmal, gucken wir auf die Karte vom Auenland vielleicht. Da sieht man es ein bisschen besser, meine ich. Und zwar sehen wir hier eben östlich vom Brandywein, etwas südlich der Brandywein-Brücke, sehen wir eben den Alten Wald und Krickloch. Und jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, davon sind sie jetzt etwas nach Osten in den Wald hineingegangen. Also gehen sie eher am nördlichen Rand, so verstehe ich das, in den Alten Wald hinein. Und wenn sie jetzt irgendwo sich hier auf einer Lichtung befinden und nach Norden schauen, sehen sie dort die Oststraße. Oder könnten sie sehen sie ja nicht, aber sie wissen, dass sie da sein muss. Und die Weidenwinde schlängelt sich ja so im Grunde von Nordosten nach Südwesten Richtung Brandywein. Einmal quer durch den Alten Wald hindurch. Und da möchte Mary ja auf gar keinen Fall hin. Hm? Konntet ihr euch orientieren in dem Kapitel? Wusstet ihr, in welche Richtung die gehen?
Ich habe gedacht, die gehen nach Osten.
Ich dachte, sie gehen kreuz und quer. Nee, also so richtig orientieren nicht, aber es gab dann ja schon wieder so ein paar Anhaltspunkte. So, dann versuchen sie nach Norden zu gehen. Sie sind aber zu weit abgekommen und so weiter. Also, aber so richtig orientieren konnte ich mich jetzt nicht. Aber ist, glaube ich, auch schwer für mich als Erstleser.
Vor allen Dingen, wenn man nicht auf die Karte guckt.
Ja.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch die Karte zur Hilfe genommen, um mich da zu orientieren, wo sie sich eigentlich im Alten Wald vermutlich befinden. Und dann ist es natürlich auch nicht ganz klar, wie sie gehen, weil, wie du sagst, wird ja immer wieder der Weg versperrt. Und sie wollen ja eigentlich von diesem Aussichtspunkt aus, wo sie sind, ich glaube, nach dem Pfad nach Nordwesten, also der Pfad führt ja weiter in nordwestliche Richtung.
Und dem wollen sie dann folgen, weil ja Nordwesten, Norden, wissen wir ja, das ist die Straße.
Richtung Oststraße, genau. Mhm. Aber dann macht dieser Pfad Kehren nach rechts, immer wieder nach rechts, sodass sie eben schon bald nicht mehr nach Nordwesten gehen und eigentlich auch schon bald gar nicht mehr wissen, in welche Richtung sie überhaupt gehen. Also sind orientierungslos,
ja,
genau, und was Dick Bolger ja vorhergesagt hat.
Genau, und der Pfad, der dann immer wieder nach rechts führt, der, wie sie vermuten, führt er zur Weidenwinde, wo sie auf gar keinen Fall hinwollen. Und deshalb entschließen sie sich, querfeldein zu laufen. Also nicht mehr dem Pfad zu folgen, sondern den Pfad zu verlassen und auf gut Glück im Wald da lang zu laufen, wo sie glauben, dass Norden ist. Und da, wo jetzt nicht der Wald ist, kommen sie sehr gut voran. Also da, wo nicht die Straße ist, kommen sie erstaunlich gut voran.
Zunächst.
Zunächst. Doch dann irgendwann finden sie Radspuren. So habe ich das, glaube ich, wahrgenommen. Radspuren.
Ach so. So die tiefe Bodenfalten, ne? Wie Furchen von Riesenrädern.
Ah, ach so war das gemeint. Mhm.
Oder breite Wallgräben und versunkene Straßen eben aus längst vergangenen Zeiten, die eben überwuchert sind, die quasi immer quer zu ihrem Weg nach Norden laufen. Also von West nach Ost, und sie wollen eigentlich gerne nach Norden und müssen eben immer wieder runter in diese Senken, um dann auf der anderen Seite wieder nach oben zu gehen. Und aber unten in diesen Senken finden sie in der Regel viel Gestrüpp, viel Geäst und so weiter. Brombeeren sind dort, die wuchern und so. so dass sie da am Fortkommen, gerade auch mit Ponys und ihrem Gepäck, enorm gehindert werden. Und vor allen Dingen der Weg nach Westen oder nach Norden immer versperrt ist und sie sich insofern immer weiter Richtung Osten bewegen müssen.
Aber wenn sie doch nach Osten kommen, dann können sie ja ans Ende der an der Oststraße, oder?
Ja, aber Osten kann ja weiter links, also das Ende der Oststraße kann ja weiter westlich sein oder weiter nördlich.
Ja, auf jeden Fall, der Wald führt sie ja...
Ich habe mich nur versprochen mit westlich, ich meinte südlich und nördlich.
Und der alte Wald scheint sie ja eben genau so zu führen, dass sie genau eben eher nicht in Richtung Grenze des Waldes kommen, sondern immer tiefer hineingeführt werden. Oh. Und zwar in Richtung Tal der Weidenwinde.
Mhm. Und irgendwann kommen sie dann auch nicht mehr, also die schlittern in eine Senke hinunter, aber sie kommen nicht mehr hoch, sie kommen zurück nicht mehr, kommen aber auch vorne nicht weiter. Deshalb müssen sie entweder die Ponys und das Gepäck zurücklassen, das wollen sie aber nicht, und deshalb gehen sie in der Senke entlang.
Treffen sie schon zur Brandlichtung?
Da sind wir schon lang vorbei. Aha. Da waren sie relativ am Anfang und jetzt sind wir schon ein ganz Stück weiter.
Okay.
Jetzt folgen sie innerhalb dieser Senke im Grunde einem kleinen Bach, der letztlich ja zur Weidenwinde führt, den Fluss Weidenwinde. Also so eine Art von kleiner Bach ist, der eben die Weidenwinde auch speist.
Genau, so habe ich das auch verstanden.
Okay.
Und sie kommen dann an der Weidenwinde raus und Mary findet einen Pfad, wo sie hochgehen können, also ein bisschen an der Weidenwinde entlang gehen können und nicht ganz unten praktisch im Fluss gehen, sondern ein bisschen weiter oben, ein bisschen neben dem Fluss. Und dann laufen sie ein Stückchen und dann werden sie verdammt müde. Sie schlafen praktisch schon im Laufen ein. Frodo kippt das Kinn auf die Brust und Mary, Pippin und Sam wollen auch schlafen. Frodo ist damit nicht so einverstanden, weil er möchte nicht hier in diesem Wald schlafen. Und es ist ja noch nicht so spät.
Und Sam kann diese Aufforderung ja irgendwie folgen. Und der steht dann ja auf und Frodo will ein Fußbad nehmen.
Ja, es wechselt so ein bisschen. Erst eben Frodo ist derjenige, dem es nicht gefällt, dass diese plötzliche Schläfrigkeit über sie kommt und fordert sie auf, erst dann zu schlafen, wenn sie eben diesen Wald verlassen haben. Und dann übermannt ihn aber diese Schläfrigkeit offensichtlich auch. Und wie du sagst, man möchte ja dieses Fußbad nehmen, vielleicht in der Hoffnung, dass er dadurch die Müdigkeit abschütteln kann.
Ja.
Und jetzt ist es Sam derjenige, der irgendwie das Gefühl hat, das stimmt hier irgendwie alles nicht. Das kann nicht so richtig sein.
Ja, und er will nach den Ponys schauen gehen, oder?
Genau, die Ponys sind ein bisschen weitergelaufen und Sam versucht die, oder holt die dann wieder zurück. In der Zeit ist Frodo aber eingeschlafen auf dem Ast, auf der Wurzel, wo er saß, um sein Fußball zu nehmen, ist er eingeschlafen. Und als Sam dann wieder zurückkommt, platsch, er ist hineingefallen. Frodo ist in die Weidenwinde hineingefallen und wird von der Wurzel hinuntergedrückt. Er wehrt sich aber nicht, aber Sam kann ihn zum Glück retten.
Und parallel haben sich ja Mary und Pippin um das nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher zu beschreiben, sie sind jetzt im Grunde an einer großen grauen Weide, die an der Weidenwinde eben an dem Fluss steht und einen Teil ihrer Wurzeln eben ja ins Wasser quasi ragen. Und auf der anderen Seite, der flussabgewandten Seite, haben sich Mary und Pippin an den Baum gelehnt, und zwar dort, wo so große Spalte im Grunde zwischen den Wurzeln aufzugehen scheinen oder auf sind. Und da haben sie sich eben zum Schlafen quasi angelehnt. Und parallel, während eben Frodo ins Wasser fällt, passiert auf der anderen Seite was?
Die werden reingezogen und dann geht die Spalte zu.
Und beides nimmt Sam wahr. Ja. Sam hört zwei Geräusche gleichzeitig im Grunde, von dem ihm klar ist, dass das eine das Platschen ist, eben von Frodo. Und da, nachdem er Frodo gerettet hat, wird ihm auch klar, was das andere Geräusch ist, nämlich das Zuschnappen der Spalten.
Also Pippin ist ganz verschwunden und Merry hängen noch die Beine raus.
Und Frodo und Sam versuchen, die Beine zu retten. Sie schlagen gegen gegen den Baum. Sie schreien den Baum an, dass er sie doch freilassen soll. Sie treten gegen den Baum. Aber nichts hilft. Und dann hat Sam die Idee, lass uns doch Feuer machen. Vielleicht schüchtert das den Baum ein. Oder er lässt wegen dem Feuer einfach die beiden frei. Frodo gefällt das nicht so ganz, weil das könnte ja Merry und Pippin im Baum rösten.
Aber vorher wollte er den Baum umhacken.
Aber hacken kann man kontrollieren und Feuer nicht.
Aber das ist ja auch nur so ein kleines Feuer. Irgendwie so ein Austrittfeuer oder so. Halt so ein ganz kleines Feuer.
Ja, aber wenn es ein kleines Feuer gibt, das gibt, und da hat Frodo, finde ich, vollkommen recht, das kann sofort auf den ganzen Baum überspringen.
Aber deren Plan ist ja, dass er sie dann auch freilässt.
Aber sie wissen ja nicht, dass der Baum sie freilässt. Und da ist Frodos Sorge ja vollkommen zurecht, wenn der Baum sie nicht freilässt und der Baum brennt und damit dann auch Merry und Pippin.
Auf jeden Fall ist beides schädlich für Bäume.
Wie beides?
Ja, ist beides blöd für Bäume.
Ja, was beides?
Ja, umhacken oder Feuer machen.
Ah, umhacken auch noch.
Ja, und sie machen das ja und der Baum ist ja da sauer drüber und will dann ja zur Gegenleistung die zerreißen oder so.
Zerdrücken, zerquetschen.
Ja, zerdrücken. Ja, und Merry macht sie auch darauf aufmerksam. Sie löschen das Feuer.
Merry macht sie darauf aufmerksam, klingt sehr nett.
Ja.
Ey Leute, der Baum will mich zerdrücken, wenn ihr weiter Feuer macht. Bitte auch, hört auf.
Auch das klingt noch sehr nett. Ich glaube, der hat ziemlich Schmerzen.
Ich weiß.
Und bittet flehentlich darum, dass sie das Feuer ausmachen.
Ich habe ja Mios, er macht sie darauf aufmerksam nachgemacht. Er schreit eher, ah, Hilfe, mach das verdammt nochmal aus, er will mich zerdrücken.
Und Pippin scheint ja auch irgendwelche Laute von sich zu geben, da versteht man aber nicht davon, was er sagt, aber offensichtlich geht es ihm ja auch nicht gut.
Keine gute Idee, das mit dem Feuer. Und dann machen sie es ja aus und Frodo, keine Ahnung, was er sich davon erhofft, aber er rennt los und schreit um Hilfe.
Ja, und ich finde das im Hörbuch auch so lustig, intoniert der nicht so Hilfe, Hilfe, sondern Hilfe, Hilfe.
Noch so ein bisschen die Schläfrigkeit mit drin, oder was?
Ja, einfach so ganz ernst oder so. Halt einfach nur so Hilfe.
Also weniger schreiend als sagend.
Ja.
Und die Hilferufe werden erhört.
Ja.
Es kommt langsam ein Gesang näher, ein fröhlicher Gesang. Vom Ding-Dong-Dongelong, vom Tom Bombadil. Er kommt näher und dann sehen sie erstmal einen Hut und dann eine Person. Es ist aber nicht klar, was es genau ist. Es ist eigentlich kein Hobbit, dafür ist er zu groß.
Und zu dick.
Und zu dick. Aber zu dick für einen Hobbit, geht das?
Also muss der dann ja richtig dick sein.
Zu dick und schwer für einen Hobbit, steht da.
Okay. Aber er kann auch keiner vom großen Volk sein. Großer Volk heißt Mensch, ne? Also Mensch wie wir. Weil er dafür zu klein ist.
Wer hat darüber nachgedacht, dass er vielleicht so was wie ein Zwerg ist? Halt ein Zwerg ist zwischen den beiden. Ein bisschen größer als ein Hobbit, aber auch kleiner als ein Mensch.
Aber vielleicht eher kräftig als dick und schwer. Also schwer bestimmt, aber vielleicht eher kräftig. Naja, über Zwerge steht hier jedenfalls nichts, aber dass er weder ein Hobbit noch ein Mensch ist, steht ja hier.
Ja. Und ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, wie so einen gelben Strohhut so auf. Das würde ich sagen, passt, glaube ich, zu Tom Bombadil ganz gut. Und dann so, ja, so ein Bauer. Ich würde sagen, sowas wie ein Bauer so aus amerikanischen Filmen, mal so sagen.
Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
So ein Weizenbauer, so mit dem Hut auf. Und ja, ich kann schlecht beschreiben, so, aber ich habe mir eher wie ein Bauer vorgestellt, den Tom Bombadil.
Ich habe ihn mir halt mit so einem Zylinder vorgestellt, halt ziemlich nach der Beschreibung auch so eine blaue Feder drin, wie auch da, eine blaue Jacke und dann halt auch noch ein bisschen und halt gelbe Gummistiefel mir irgendwie und halt so einen langen kastanienbraunen Bart.
Ich habe mir, also so als Hut, dachte ich eher, dass der Hut so ein bisschen runder ist und so ein bisschen größer und nicht so eher nach oben, sondern so größer, ein großer Hut.
Du meinst ein breiter Hut, der so weit nach
außen, genau,
nach zu den Rändern auskragt.
Ein großer Umfang.
Ja, also mit einem hohen Hutkopf wird der Hut auf jeden Fall beschrieben. Aber ja, wie man sich das so vorstellt, ist ja dann immer noch die eigene Frage, ne? Mhm. Auf jeden Fall kommt Tom Bombadil eben angehopst, ist glaube ich ziemlich klar, und sehr vergnügt ist er, ist fröhlich und hat ein Lied auf den Lippen.
Ja. Dong, long, dongle, long, Leute, laute, lillo. Wenn, wann, Weidenmann, Bimmel, Bammel, Billo. Tom, Bom, toller Tom, Tom, Bombadillo.
Frodo und Sam warten jetzt darauf, was ihnen entgegenkommt. Einerseits sind sie hoffnungsvoll, andererseits haben sie offensichtlich auch eine gewisse Furcht davon, was jetzt wieder auf sie zukommen mag. Und dann eben sehen sie diese Erscheinung von Tom Bombadil, der eben ein weiteres Lied singt. Und was ich ganz interessant fand, war, dass Tom tatsächlich in diesen ersten drei Zeilen, die du gerade nochmal vorgelesen hast, schon den Weidenmann erwähnt. Er ist ja eben noch nicht auf Sam und Frodo getroffen, er kennt eben noch nicht die Sorgen, die sie gerade haben und die Notsituation, in der die Hobbits sind, und trotzdem scheint er ja irgendwie schon den Weidenmann quasi zu adressieren mit seinem Lied. Warum vielleicht? Warum könntet ihr das machen?
Weil der weiß, da ist der Weidenmann. Und der Weidenmann will jeden, der hier vorbeikommt, eine Falle stellen. Und ich sag ihm jetzt mal, nee, so jetzt nicht. Du sollst mir jetzt keine Falle stellen.
Vielleicht, ja, das kann gut sein. Aber vielleicht, weil er hat ja, so wie ich das wahrnehme, eine Bindung zu seinen Bäumen in diesem Wald. Und vielleicht, er kommt da hin und spricht eigentlich erstmal mit dem Weidenmann. Anstatt so erstmal mit Frodo, mit Frodo und Sam, sondern auch vor allem erstmal mit dem Weidenmann.
Ja, aber er singt schon über den Weidenmann, als er offensichtlich noch ein ganzes Stück weg ist. Also sie sehen ihn ja noch gar nicht. Also kann er sie ja auch noch nicht sehen.
Genau, aber er weiß ja, dass der Weidenmann da ist und deshalb er singt zum Weidenmann. Also, ja. Also so.
Ja, und warum?
Weil er eine gute Bindung zu dem Baum hat, weil er nett ist zu dem Baum.
Mhm. Könnte sein, ja. Mhm. Ich neige auch ein bisschen zu dem, was Mio eben gesagt hat, dass er tatsächlich, ja, er sagt ja später auch noch sowas wie, er kennt die Melodie für den Weidenmann und weiß eben, wie er den Weidenmann quasi zu beruhigen hat, in Zaum halten kann. Und eigentlich will er ja nach Hause. Er will ja eben zu Goldbeere, seiner Frau, die wir jetzt gleich noch, von der wir gleich noch erfahren werden. Und damit er auf dem Weg quasi nicht gestört wird, eben keinen Ärger hat, singt er schon mal die Melodie und spricht den Weidenmann an, so nach dem Motto, mach mir jetzt keinen Ärger, ich bin ja am Weg nach Hause, habe jetzt keine Zeit für Scherereien. Ja, also insofern, glaube ich, es passt so beides ganz gut.
Aber Frodo und Sam laufen ihm entgegen und dann der Tom Bombadil, halt, zerdrückt nicht meine Seerosen, was ist euer Problem? So. Aber er kapiert es eigentlich auch schon relativ schnell von alleine, ohne dass sich viele erklären. Und er singt ein Lied zum Weidenmann und reißt sich einen Stock, einen kleinen Ast ab und haut damit gegen den Baum. Und der lässt daraufhin Merry und Pippin frei.
Ja, aber dazu singt er ja noch ein Lied.
Ja, also genau, du erstmal. Frodo sagt eben dem Tom, dass Merry und Pippin in der Weide gefangen sind und darauf reagiert ja Tom Bombadil. Und das würde ich gerne kurz vorlesen. Was? Rief Tom Bombadil und machte einen Luftsprung. Der alte Weidenmann? nichts Schlimmeres als das. Finde ich schon sehr bemerkenswert, ja. Also offensichtlich ist das eben, während ja Frodo und Sam und Merry und Pippin in einer absoluten Notsituation sind und im Grunde wirklich panisch sind, sagt er nichts Schlimmeres als das. Das kann rasch bereinigt werden. Ich kenne die Melodie für ihn. Alter grauer Weidenmann. Ich werde ihm das Mark erstarren lassen, wenn er sich nicht benimmt. Ich werde ihm seine Wurzeln wegsingen. Ich werde einen Wind herbeisingen und ihm Blatt und Ast wegblasen. Alter Weidenmann. Und dann legt er ja eben seinen Mund an den Spalt und beginnt im Grunde in den Stamm hinein zu singen mit leiser Stimme. Und das ist, würde ich so als Beschwörung oder so beschreiben. Und dann, daraufhin, du hast es gesagt, reißt ja eben einen Zweig ab, einen herabhängenden Zweig der alten Weide ab und schlägt damit auf die Weide. Und dann ist endgültig im Grunde, dass der alte Weidenmann die beiden freigibt. Und dann noch ein Zitat, fand ich auch ganz nett. Du lässt sie jetzt wieder heraus, alter Weidenmann. Was ist dir denn eingefallen? Du solltest nicht wach sein. Iss Erde, grab tief, trink Wasser, geh schlafen. Bombadil spricht.
Aber stell mal vor, Tom Bombadil wäre eher so eine Stunde später aufgebrochen. Die rufen Hilfe, Hilfe. Und eine Stunde später hören sie das dann. Das wäre ärgerlich.
Ja, das wäre ziemlich tragisch, nicht nur ärgerlich, ne? Weil ich glaube, eine weitere Stunde hätten die es in diesem Baum vermutlich nicht aufgehalten. Ja.
Aber was macht der Baum denn? Was macht es so schlimm im Baum?
Wahrscheinlich, dass sie fast ersticken.
Ersticken, zerquetschen.
Mhm. Ja, okay.
Aber also er scheint ja offensichtlich Tötungsabsichten zu haben. Weil er drückt ja Frodo unter Wasser, hören wir.
Stimmt.
Und ja. Merry...
Ach, war das der gleiche Baum?
Ja, das ist der gleiche Baum.
Ich dachte, das wäre ein anderer.
Nee. Es ist der gleiche Baum. Deshalb sagte ich eben, dass er sondern einen Teil der Wurzeln eben in das Wasser ragen. Und auf eine dieser Wurzeln setzt sich ja Frodo eben. Es ist der gleiche Baum, nur die andere Seite im Grunde. Und Merry berichtet ja davon, dass er droht, sie zu zerquetschen.
Ja, das dachte ich beim Feuer. Also das eine Reaktion aufs Feuer wäre.
Merry immer weiter in den Baum hinein. Am Anfang hören wir ja, dass die gesamten oder die Beine noch zu sehen sind und am Ende sind nur noch die Füße zu sehen. Also ich unterstelle dem Baum hier Tötungsabsichten.
Ich unterstelle dem Baum hier Absichten, dass er näher möchte, dass er ein bisschen mit den Beinen kuscheln möchte.
Ich nicht.
Nein, natürlich hat der Baum Tötungsabsichten.
Also eine weitere Stunde wären, glaube ich, ziemlich fatal gewesen für Merry und Pippin.
Ja, genau, sie sind jetzt frei. Tom Bombadil zieht Merry Pippin aus dem Baum raus. Und
Merry.
Und genau, Merry und Pippin kommt alleine raus. Der wird praktisch rausgetreten.
Genau. Ja, ein Tritt.
Der so, pfui!
Zumindest als ob er einen Fußtritt bekommen hätte, so fliegt er da raus.
Ja. Yeah.
Die und Spalte schließen sich wieder.
Bereit für den nächsten. Bereit für die nächsten Wanderer.
Es läuft noch ein Schauer durch den Baum und dann ist er völlig still.
Tom Bombadil lädt jetzt ein, mitzukommen.
Er lädt sie eigentlich nicht ein.
Er fordert sie auf, mitzukommen.
Das ist fast wie ein Befehl.
Kommt
ne?
jetzt mit. Er sagt, ihr kommt jetzt mit. Ihr kommt jetzt mit. Es gibt Essen bei uns, wir können noch genug bei uns zu Hause reden. Goldbeere wartet auf uns. Und dann hüpft er los. Die anderen folgen ihm, aber Tom Bombadil ist viel schneller als die anderen und verschwindet dann auch irgendwann. Und die hören auch seinen Gesang dann irgendwann nicht mehr. Er kommt dann aber wieder zurück nochmal und verschwindet dann nochmal. Aber auch ohne Tom Bombadils große Hilfe, wo es dann am Ende genau lang geht, finden sie das Haus dann.
Ja, weil...
Er taucht ja immer wieder auf und zeigt denen so ein bisschen den Weg. Und dann sehen sie ja irgendwann auf diesem Hügel auch das Haus und wissen dann, in welche Richtung es geht.
Ja. Genau, sie kommen dann an beim Haus und dann wird die Tür geöffnet. Tom Bombadil steht da. Er singt mit Goldbeere ein Lied.
Mhm. Und hoffentlich kriegen wir noch mehr davon mit im nächsten Kapitel.
Das war das Kapitel.
Hm?
Wollen wir noch mal kurz über den alten Wald und über den alten Weidenmann und über Tom Bombadil sprechen?
Ja.
Ja.
Also über den alten Wald hatten wir ja kurz gesprochen schon. Einerseits, dass der alte Wald so eine Art, ja, auch lebender Wald ist, könnte man sagen. Und sich die Bäume darin bewegen oder der Pfad sich darin bewegt. Der alte Wald, den Hobbits und vielleicht auch den, sicherlich auch den Menschen nicht besonders freundlich gegenüber ist und dass er vielleicht sogar einen Grund dazu hat, weil er eben in vorhergehenden Zeitaltern ja doch sehr unter den Menschen und wahrscheinlich vor allen Dingen unter den Menschen, aber unter den zweibeinigen Lebewesen gelitten hat. Der alte Wald scheint vielleicht auch ein Stück weit unter dem Einfluss oder dem Befehl des alten Weidenmanns zu stehen. Der ja, das erleben wir in dieser Situation auch nochmal, wo Sam das Feuer macht. Ist es ja einerseits so, dass er nach innen wirkt, dass er Merry und Pippin droht zu zerquetschen. Aber nach außen hin, er bewegt sich ja auch. Also die Äste bewegen sich ganz stark und damit scheint er zu kommunizieren. Ja, also dann läuft ja dieses Geräusch und diese Bewegung durch die Bäume um ihn herum. Und das scheint so einen Einfluss zu haben. Also er scheint eben auch mit der, sag mal, Welt um ihn herum zu kommunizieren zu können und seine bösen Absichten vielleicht auch in die Bäume um ihn herum zu tragen. Ist euch noch was aufgefallen beim alten Wald?
Nee, nicht so richtig, außer dass er halt ein bisschen mit dem Düsterwald vergleichbar ist. Aber ich finde, der Düsterwald ist noch düsterer als der alte Wald. Ich finde, der alte Wald ist so ein, wenn man so sagen würde, halt ein kleines Geschwisterkind vom Düsterwald oder so.
Warum?
Halt, weil erstens ist der Düsterwald viel größer. Da gibt's auch wirklich mehr Gefahren. Also Spinnen jetzt nicht gerade freundliche Elben. Und im alten Wald gibt's die Bäume und halt den alten Weidenmann.
Ja, es gibt schon tatsächlich ein paar Parallelen, finde ich, zumindest in der Beschreibung. Also die sind sicherlich durchaus auch unterschiedlich, aber in der Beschreibung gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Also der Eingang in den alten Wald ähnelt ein bisschen der Beschreibung des Eingangs in den Düsterwald im Hobbit. Da ist es zwar nicht so ein gemauerter Tunnel, aber durch Bäume geformter Tunnel, mit dem sie in den Düsterwald eben reinkommen, dann haben wir diese Düsternis, also Düsterwald sicherlich in der doppelten Bedeutung dunkel, düster, als auch vielleicht in der angstverbreitenden Stimmung. Und beides trifft ja auch auf den alten Wald zu, der eben auch ähnliche Wirkungen hat. Sie fühlen sich in beiden Wäldern, die Zwerge damals mit Bilbo, als auch jetzt hier Frodo und die anderen Hobbits, beobachtet vom Wald oder im Wald. Das wissen sie nicht genau. Das Thema Geräuschentwicklung spielt in beiden Wäldern eine Rolle. Beides ist merkwürdig. Im alten Wald ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Geräuschentwicklung sehr unterdrückt. Also sie hören kaum Geräusche, das eigene Echo fehlt. Eben, es scheint sehr dumpf zu sein von den Geräuschen her. Und im Düsterwald hören sie ja durchaus Geräusche, sie wissen aber nicht, wo die herkommen. Da sieht man auch mehr Tiere, also schwarze Eichhörnchen, über die hatten wir ja mal gesprochen, die Riesenspinnen, die du jetzt erwähnt hast, die ja damals auch mit diesen großen Spinnenweben und so schon angedeutet werden und hier im alten Wald im Grunde ja nicht wirklich Tiere erkennbar und auch kein Geräusch und so. Also insofern gibt es Ähnlichkeiten. Das macht vielleicht auch diese alten Wälder Mittelerdes aus, ja, dass sie diese Geheimnisse und diese Besonderheiten haben und auch eine besondere Wirkung eben auf die Menschen, Hobbits, Zwerge.
Ich finde, ich habe mehr Verbindung zum Fangornwald da.
Über den wir jetzt aber noch nicht gesprochen haben.
Den wir noch nicht kennen.
Genau, können wir uns aber ja aufheben, wenn wir zum Fangorn kommen, können wir dann auch nochmal eine Parallele ziehen. Dann können wir den alten Wald, Düsterwald und den Fangorn nochmal vergleichen. Ja, aber es gibt schon Dinge, die auch hier, finde ich, parallel sind oder vergleichbar sind.
Mhm. Bin ich gespannt. Ja, genau. Parallelen gibt's, obwohl ich auch finde, dass der Düsterwald, wie Mio schon gesagt hat, für mich auf mich düsterer wirkt als der alte Wald.
Der alte Wald wirkt aber lebendiger.
Ja, er wirkt lebendiger.
Noch was zum alten Wald? Oder zum alten Weidenmann? Habt ihr da noch was euch aufgefallen ist?
Nee, nicht so richtig.
Also eigentlich nochmal so, ne, was am Anfang auch, was Mary am Anfang beschrieben hat, dass er was gegen Fremde hat, ist uns in dem Kapitel nochmal klar geworden, dass er versucht, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass er versucht, den Weg zu blockieren, dass er versucht, dass sie einen anderen Weg laufen müssen und nicht da rauskommen, wo sie eigentlich hinwollen.
Könnte der Wald vom alten Wald vielleicht einfach nur ein Wald aus Huron sein?
Was?
Spannender Gedanke.
Dazu kommen wir erst im zweiten Buch wirklich, um zu diskutieren.
Ja.
Ich frag mal nicht, ihr erklärt es mir eh nicht.
Huons, ja, also dazu kommen wir tatsächlich. Ja, ein spannender Punkt. Werden wir im Auge behalten, ob es zwischen dem alten Wald und dem Huons, die wir später noch kennenlernen werden, eine Verbindung gibt, eine Ähnlichkeit gibt.
Bin ich gespannt.
Ja. Okay, Tom Bombadil erleben wir hier zum ersten Mal. Ein, wie ich finde, sehr, sehr erstaunliche Gestalt, die hier so auf einmal auftritt. Wie wirkt die auf euch?
Sie wirkt sehr fröhlich, sehr ausgelassen. Sie wirkt so auf mich ohne Probleme so, ne? Die Probleme von, die ja schon wirklich eigentlich sehr groß sind, die Probleme von den Vieren, die sind ja für den, kein Problem, kriege ich hin. Und dann, kommt ihr mit zum Essen. Wirklich sehr offen gegenüber den Fremden, die er nie gesehen hat. Ein sehr interessanter Charakter. Ich mag den. Ich mag Tom Bombadil.
Ich finde ihn auch sehr cool. Also ich finde, man kann ihn einfach... Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der sagt, Tom Bombadil, den mag ich gar nicht. Halt, weil der ist einfach so lustig, unbeschwert, halt eine richtige Macht. Und wie sich manche schon gedacht haben, vielleicht ist das ja auch so einer wie ein Maiar.
Magst du denn dem Louis erklären, was ein Maiar ist?
Bitte, bitte.
Ja, das ist halt, Gandalf ist ein Maiar, also noch untergesetzt unter die Valar, die Erschaffer der Welt.
Ja.
Die untergesetzt sind unter Ilúvatar, den allmächtigen Gott von Mittelerde.
Also, auch so eine Art von übernatürlichen, göttlichen Wesen, die aber nicht vom gleichen Rang, von niederem Rang zu den Valar sind. Würde vorschlagen, dass wir die Debatte beim nächsten Mal führen, weil Tom Bombadil wird uns ja noch ein Stück begleiten.
Ja.
Nehmen wir mal die Hausaufgabe mit, dass wir vielleicht mal gucken, was es so zu Tom Bombadil gibt, was es so an Vermutungen dazu gibt, wer Tom Bombadil sein könnte. Vielleicht hat Tolkien auch was dazu geschrieben, was wir mit reinnehmen können. Ansonsten die eigenen Vermutungen, und wenn die Community was beitragen möchte, herzlich gerne, schreibt uns, wer oder was Tom Bombadil eigentlich ist oder wie ihr euch Tom Bombadil vorstellt, können wir beim nächsten Mal gerne mit einbauen.
Genau. Ja. Ich versuche vielleicht dann auch noch für nächstes Mal, für die nächste Folge, wenn ich das nicht vergesse, einen Fragensticker in die Story zu packen, dass ihr da Fragen oder Sachen, was wir in der Folge besprechen sollen, dass ihr die Sachen dann da hinschreibt, dass wir dann auch auf eure Fragen zum nächsten Kapitel eingehen können.
Gute Idee.
Und ich werde mir ein paar Theorien zu Tom Bombadil machen, halt wer das sein könnte, halt so ein paar Fantheorien. Gucke ich mir mal an.
Fantheorien. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt.
Versuche ich jedenfalls.
Bewertung meine ich. Kapitelbewertung. Fängst du an, Mio, heute?
Okay. Also, ich fand den alten Wald halt wirklich sehr bemerkenswert. Also, es es gibt sehr viel Hindis-Kapitel. Ich finde Marc Tom Bombadil und ich mag auch irgendwie diese bildliche Beschreibung und auch irgendwie dieses Wandern. Also ich gäbe so 8,5 Punkte. Halt 8,5 Gefährten.
8,5 von 9 Gefährten? Hm? Okay, das ist schon ziemlich weit oben.
Soll ich machen? Ich fand das Kapitel nicht gut. Es war mir zu sehr hingezogen. Ich habe das mit dem Wandern nicht so sehr kapiert, wo es jetzt wie lang geht und was da jetzt genau passiert, ist mir nicht klar geworden. Fand ich nicht so gut. Das einzigste Gute, was ich in dem Kapitel finde, ist, wo dann mal ein bisschen was passiert, wo ein bisschen Action ist, wo die beiden im Baum gefangen sind. Das finde ich ganz gut. Aber den Rest finde ich nicht so gut, so ein bisschen. Das zieht sich alles ein bisschen hin, finde ich. Deshalb würde ich eine 4 von 9 geben.
Also sehr unterschiedliche Wahrnehmung. Mhm. Für mich, ja, ich liege da irgendwo dazwischen. Also ich mag das Kapitel eigentlich. So wie ich auch die vorhergehenden Wanderkapitel grundsätzlich mag. Aber sie gehören immer noch nicht so zu diesen Highlight-Kapiteln, die ich noch besser finde. Ich kann dem Wandern super folgen hier an der Stelle und ich finde, der alte Wald übt schon vom ersten Augenblick an, weil wir es ja im letzten Kapitel schon angeteasert bekommen haben, dass es was Besonderes mit dem alten Wald auf sich hat. Da wartet man drauf und das, finde ich, löst das Kapitel eigentlich auch ein. Und dann, klar, die Situation dann, wenn sie auf den alten Weidenmann treffen, eben auf den Baum, wie sie dort quasi in den Schlaf gesungen werden. Also das ist ja auch eine Macht, die der alte Wald ausübt. Und Tom Bombadil kommt dann. Das mag ich eigentlich gern. Und insofern gebe ich 6 von 9 Gefährten. So ungefähr, ich glaube, ich auch zum Teil die anderen Wanderkapitel bewertet habe. Ich glaube, das letzte in Kriegloch hatte ich etwas besser bewertet, mit 7 meine ich. Aber das davor mit 6. Und so ähnlich sehe ich es hier auch. Was ich noch mich gefragt habe tatsächlich, hier spielt wieder die Musik eine besondere Rolle, das Singen eine besondere Rolle. Wir haben das Singen von Frodo am Anfang, was eben nicht besonders erfolgreich ist, beziehungsweise nicht irgendwie gerne gehört werden wird in dem Wald. Dann haben wir, ich sag mal, das Singen des alten Weidenmanns, was eben zu dieser Schläfrigkeit führt. So interpretiere ich das, als würde der so eine Art von Schlaflied singen. Und dann kommt eben der mächtigste Sänger, derjenige, der die Melodien kennt für seine oder für den alten Weidenmann und vielleicht auch für die anderen Naturwesen, Pflanzen, die dort im alten Wald sind, der Tom Bombadil. Und insofern ist es so ein Kapitel, wo ich mich auch wieder so ein bisschen an die Erschaffung der Welt aus der Musik von Iluvatar heraus erinnert fühle, wo die Musik ja auch eine besondere Rolle spielt, weil hier Musik eben auch eine Macht hat. Also eine ganz eigene Macht, und das finde ich auch, hat wirklich Reiz in dem Kapitel. Das ist etwas anderes als mit Schwert und Zauberspruch eben an die Gestaltung der Welt und die Veränderung der Welt heranzugehen, sondern hier geschieht es mit Musik. Und das gefällt mir gut. Insgesamt 6 von 9 Gefährten.
Also sehr dazwischen. Super. Dann war's das mit der Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wir sagen bis Gandalf.